Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebe Hörer, nochmal eine wärmste Empfehlung für unseren neuen Podcast, der nennt sich Die Klimafüchse. Das ist ein Energiepodcast speziell für Kinder mit den Themen Klimawandel und Energiewende. Spielen Sie das gerne mal Ihren Kindern vor und ja, geben Sie uns eine kleine Rückmeldung, da würden wir uns drüber freuen. Wir dürfen hier heute zwei tolle Experten in der Runde begrüßen. Das ist einmal Dr. Andrea Gutierrez und Dr. Hendrik Langnickel. Grüß Sie beide.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Frau Gutierrez, Sie sind Expertin für thermische Systeme mit Phasenwechsel am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dort am Institut für Technische Thermodynamik. Und Herr Dr. Langnickel, Sie sind Experte für Sektorenkopplung und Gastechnik hier am DLR-Institut für vernetzte Energiesysteme. Frau Gutierrez, ganz grundsätzlich, wir sprechen ja in diesem Podcast immer über Batterien und deshalb eher über Kurzzeitspeicher. In diesem Podcast geht es jetzt mal um die andere Seite, die Langzeitspeicher. Wie ist denn das in der Forschung eigentlich grundsätzlich definiert?
Also in den letzten Jahren kam noch mehr diese genauere Definition auf den Zeitraum von Speicher, von verschiedenen Arten von Speichern. Und als Langzeitspeicher werden grundsätzlich alle Technologien bezeichnet, die Energie über längere Zeiträume speichern und Stromversorgung über mehrere Stunden, in der Regel mehr als 10 Stunden oder mehrere Tage, Wochen oder sogar Saisonen aufrechthalten können. Sie sollten auch natürlich das Potenzial haben, einen wesentlichen Beitrag zu der Dekarbonisierung der Energienetze zu leisten. Und die Energiespeicherung kann auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen, etwa durch vielleicht mechanische, thermische, elektrochemische oder chemische Speicherung.
Genau, das werden wir nachher alles noch aufrollen. Ich gebe Ihnen aber, Herr Langnickel, erstmal ein Zitat, und zwar von Tony Sieber, ein bekannter Autor, Wissenschaftler und Gründer, der sagt zu saisonaler Langzeitspeicherung, ich zitiere, die Vorstellung einer saisonalen Speicherung für Wochen oder vielleicht Monate ist nicht ganz richtig. Je nach Region werden nur 1 bis 4 Tage Speicherung benötigt, aber dafür muss man Kapazitäten für Solar- und Windenergie aufbauen, die im Wesentlichen das 3- bis 5-fache des heutigen Bedarfs ausmachen. Wie beurteilen Sie das denn? Und benötigen wir überhaupt Langzeitspeicher?
Tendenziell stimme ich ihm zu, dass die Erzeugung, also ob wir jetzt Windenergie, PV, Photovoltaik nutzen, einen großen Einfluss darauf hat, wie viel Speicher wir brauchen und auch natürlich die Kapazität. Und was halt auch noch hinzukommt, ist, dass wir berücksichtigen müssen, okay, wie ist denn mein Verbrauch, wie ist mein Verbrauchsprofil, wofür brauche ich das? Und daraus leitet sich natürlich dann ab, wie viel Speicherkapazität ich brauche und wie viel Speicherbedarf ich habe, ob ich jetzt auch von der Erzeugung von Sommer in Winter verschieben muss, synchronisieren muss über einen Speicher. Genau, also je nachdem, nach Region und nach Auslegung, was für einen Bedarf ich habe, kann es sein, dass nur ein sehr geringer Speicherzeiten benötigt werden.
Das war jetzt eine sehr politische, wissenschaftliche Antwort sozusagen. Könnte sein. Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Brauchen wir in Deutschland diese Langzeitspeicher für mehr als 10 Stunden, hat Frau Gutierrez gerade definiert. Brauchen wir das?
Genau, also wir sehen in unseren Analysen, dass wir sehr dynamisch, also deutlich dynamischere Fahrweisen der Speicher haben in Zukunft. Dadurch, dass wir halt fluktuierende Stromproduktion haben. Aber trotzdem sehen wir noch, dass wir eine Verschiebung haben vom Sommer zu Winter. Also dass wir brauchen Speicher und wir haben einen saisonalen Verlauf noch.
Frau Gutierrez, können Sie da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, vielleicht auch ein Szenario aufmachen? Nehmen wir mal an, wir sind jetzt bei 100% Erneuerbare. Was wäre jetzt ein Szenario, wo wir einen Langzeitspeicher bräuchten?
Also generell es ist richtig, also wie Herr Langnickel gesagt hat, also die installierte Kapazität an erneuerbaren Energien steigt und daher brauchen wir auf jeden Fall diese Langzeitspeicher, weil zum Beispiel, wenn wir diese Dunkelflauten haben von 1 oder 2 Tagen, zum Beispiel keinen Strom, keine PV-Energie, kein Wind, dann bräuchten wir auf jeden Fall diese Langzeitspeicher, zum Beispiel um Stromerzeugung für verschiedene Anwendungen, für Haushalte oder auch sogar werden wir später auch eingehen zu diesen Carnot-Batterien, aber damit können wir auch Wärme für die Industrie erzeugen. Deswegen kann ich vielleicht nicht genau 1:1 beantworten, wenn es 100% erneuerbare Energien sind, aber an sich gibt es auf jeden Fall Bedarf.
Herr Langnickel, jetzt geben wir uns mal so einem Szenario hin. Es herrscht eine Dunkelflaute über Mitteleuropa. Die Netze sind vielleicht nicht so ausgebaut, dass der Strom aus anderen Ländern zugeliefert werden könnte. Vielleicht herrscht auch da ein bisschen eine Dunkelflaute. Grundsätzlich würden wir nach wenigen Stunden dann unsere Kurzzeitspeicher aufbrauchen. Welche konkreten Vorteile hätten denn diese Langzeitspeicher, über die wir jetzt hier im Podcast reden? Was sind da so wichtige Vorteile, warum die entwickelt werden sollten?
Die Langzeitspeicher ermöglichen uns halt, eine Flexibilität im Energiesystem zu haben, gerade für diese Fälle der Dunkelflaute. Und man kann es zwar bis zu einem gewissen Grad vorhersagen, über Wettervorhersagen, wann jetzt wahrscheinlich weniger Wind oder Sonne da ist, aber trotzdem möchten wir ja nicht, dass es, dass wir plötzlich unseren Strombedarf nicht mehr decken können. Und dadurch haben wir halt die Möglichkeit, mit den Langzeitspeichern eine hohe Flexibilität ins System zu bekommen für so Eventualitäten und gleichzeitig aber auch Vermeidung von Bottlenecks im Energiesystem, wie Netzstabilität, aber auch im Bezug auf Abregelung von erneuerbaren Energien.
Frau Gutierrez, vielleicht können Sie noch mal für neue Hörer zusammenfassen, warum sind denn Batterien eigentlich nicht für die Langzeitspeicherung geeignet?
Also wenn wir über Batterien, zum Beispiel Lithium-Ion-Batterien sprechen, die Batterien haben an sich viele bekannte Vorteile, das ist klar. Aber vor allem für kurzfristige oder relativ kleinere kleinere Kapazitäten. Also bei großen Speicherkapazitäten sind die jedoch bedenklich, also da die Gefahr von Bränden und Explosionen steigt. Ansonsten, die haben auch im Vergleich zu anderen Batterien oder Speichertechnologien eine relativ kurze Lebensdauer, vielleicht 10 bis 12 Jahren. Das liegt daran, dass sich die Elektroden in einer Lithium-Ion-Batterie mit der Zeit abbauen, was schließlich auch zu einem Kapazitätsverlust führt. Und letztlich im Vergleich ja zu anderen Batterientypen auch relativ teuer sind. Und das liegt daran, dass die auch hochwertige Materialien wie Kobalt oder Nickel benötigen. Und diese Materialien sind ja in der ganzen Welt begrenzt verfügbar. Deren Aufbau ist auch teuer und deswegen haben die auch könnten die vielleicht in der Zukunft Probleme für die Versorgung für diese Materialien haben. Und dann, wenn wir über die Speicherung auf Netzebene geht, wo wirklich große Energiemengen über lange Zeiträume gespeichert werden müssen, dann werden die Kosten von Lithium-Ion-Batterien wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig sein.
Ja, Frau Gutierrez, jetzt kommen wir mal zu Power-to-X. Das ist wahrscheinlich das, woran man am ehesten denkt bei Langzeitspeichern. Können Sie das mal, dieses Grundkonzept, erstmal erklären, bitte?
Power-to-X, ja, bedeutet ja Power. Hier bedeutet eigentlich die Power elektrische Energie. Und X ist der Platzhalter, sagen wir mal, für jedes beliebiges Produkt. Wie eine Chemikalie, ein Kraftstoff oder einfach nur Wärme. Wobei Stoffen so wie Methanol sowohl als Kraftstoff in Frage kommen, aber auch zu den Grundchemikalien gehören. Wenn wir den Case von Power to Heat ausklammern, ist der erste Schritt immer die Erzeugung von Wasserstoff. Damit ist die Elektrolyse auch für die meisten Fälle die einzige Schnittstelle zwischen der Stromseite und der chemischen Seite, in welche elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt wird. Und die chemischen Reaktionen, also die Umwandlungsprozesse von Wasserstoff in Ammoniak, Methanol und so weiter, sind dann reine verfahrenstechnische Prozesse. Diese Prozesse sind exotherm, sie laufen also mehr oder weniger freiwillig ab. Aber das bedeutet auch, dass ein Teil von dieser chemischen Energie des Wasserstoffs verloren geht. Und nun ist die Frage klar, warum macht man das? Chemische Energieträger lassen sich tendenziell leichter speichern und transportieren auch als elektrische Energie. Damit sind wir auch in der Lage, elektrische Energie, die sonst abgeregelt werden muss, in chemische Energie umzuwandeln oder auch erneuerbare elektrische Energie aus dem Ausland in Form eines chemischen Energieträgers zu importieren. Diese chemische Energie kann dann bei uns entweder rückverstromt werden. Das dient beispielsweise als Absicherung von Dunkelflaute, die wir vorher schon erwähnt haben, und hat damit einen begrenzten Einsatz. Also diese Energie wird dann in den Sektoren 1 zu setzen, welche sie nicht unmittelbare elektrifizieren lassen.
Ja, wir stellen uns jetzt grundsätzlich für diesen Podcast natürlich vor, dass Sie vielleicht auch mal so eine Präferenz dort artikulieren können. Was ist denn jetzt in puncto Langzeitspeichern der beste Weg? Ist das eben Power to Heat? Ist das Power to Gas? Oder sind das irgendwo dann doch anteilig Redox-Flow-Batterien beispielsweise? Herr Langnickel, welche Rolle spielen denn jetzt konkret die Gase, also zum Beispiel Methan, Methanol oder Ammoniak, da in puncto Langzeitspeicherung eine Rolle, wenn man sie mal dem reinen Wasserstoff gegenüberstellt?
Wie Frau Guterres ja gerade schon sagte, beruhen die ja alle auf Wasserstoff. Das heißt, was wir momentan sehen, ist, dass man erstmal sagt, okay, ich nehme Wasserstoff direkt als Langzeitspeicher und speichere den entweder lokal oder auch in Salzkavernen für größere, um größere Energiemengen vorhalten zu können, wie wir es ja auch jetzt im Erdgas machen. Genau, dadurch, dass ich ja danach immer noch wieder einen Schritt weitermachen muss, um Methan, Methanol herzustellen zum Beispiel, hängt es halt davon dann nochmal ab, okay, für welchen Bereich. Also zum Beispiel Methanol kann natürlich auch sein, dass ich sage, okay, ich möchte ein Backup-System haben, wo ich jetzt einen sehr langen Speicher für brauche, weil ich weiß nicht, wann es überhaupt mal genutzt wird. Und da kann natürlich auch Methanol eine Rolle spielen, sodass ich halt Systeme entwickle, wo ich Methanol nutze, um Backup-Systeme zu haben.
Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben da einen Windpark und einen Elektrolyseur ganz in der Nähe. Wie wird denn der Wasserstoff dann da ganz konkret gespeichert und wie auch dann vielleicht transportiert im Nachgang?
Erstmal ist ja dann, was wir an dem Beispiel jetzt ja sehen, ist, okay, wir sagen, okay, wir nehmen einen Windpark, das heißt, wir haben erneuerbare Energien und stellen daraus dann auch grünen Wasserstoff her über eine Elektrolyse. Das kann dann, je nachdem, eine unterschiedliche Art von Elektrolyseur sein. Und was wir danach haben, ist, entweder kann ich ihn dann lokal dort speichern, mit Druck speichern, zum gewissen Grade. Also zum Beispiel, wenn ich danach den Wasserstoff nutzen möchte, nicht für den Transport oder für eine Tankstelle, was jetzt nicht so in Richtung Langzeitspeicher geht. Das heißt, in Richtung Langzeitspeicher wäre es eher so, dass wir danach eine Gasleitung haben und das Ganze dann zu einem größeren Speicher wie einer Salzkaverne zum Beispiel transportieren und bei Bedarf dann abrufen. Und dann über eine Leitung wieder zum Rückverströmungskraftwerk zum Beispiel transportieren. Und da ist halt immer die Frage, wo kann ich das überhaupt aufbauen? Also ich brauche irgendwie erneuerbare Energien, ich brauche dann eine gewisse Kapazität, wie jetzt in dem Beispiel dem Windpark, aber ich brauche natürlich auch die Infrastruktur dazu, also meinen Netzanschluss, der mir das hergibt, dass ich da einen Elektrolyseur hinstellen kann. Und dann muss ich halt auch noch wieder berücksichtigen, okay, ich brauche eine Infrastruktur zum Speicher, wenn es ein größerer sein soll, also wie zum Beispiel in einer Salzkaverne, also eine Gasinfrastruktur und dann auch noch mal wieder eine Infrastruktur zur Rückverstromung. Genau, also da sind immer mehrere Facetten zu beachten, aber auch da sehen wir, dass entscheidend erstmal ist der Anschlusspunkt an die Strominfrastruktur, also dass das Entscheidende ist, danach die Gasinfrastruktur und danach sozusagen alles Weitere.
Also ich tue mir auch immer ein bisschen schwer damit, mir das vorzustellen. Es ist ja logisch, dass nicht neben jedem Windkraftrad sozusagen jetzt da ein Elektrolyseur bzw. ein Wasserstoffgaskraftwerk entstehen kann. Das muss irgendwie zentral passieren. Insofern können wir vielleicht auch regional auf diese Gasleitungen dann verzichten und können vielleicht an einer Stelle den Strom in Gas umformatieren und dann wiederum rückwärts. Vielleicht mal so eine grobe Hausnummer, wenn wir das denn täten in puncto Langzeitspeicherung, Herr Langnickel, wie viele von diesen Gaskraftwerken bräuchten wir? Dann ist das nicht so, dass wir dann trotzdem in der ganzen Republik Dutzende von diesen zentralen Wasserstoffspeicher-Gaskraftwerken bräuchten?
Wir werden Sektoren erstmal auch dekarbonisieren mit dem grünen Wasserstoff, wo es nicht anders möglich ist, wie zum Beispiel die Industrie. Und gleichzeitig werden wir diese Infrastruktur dann auch nutzen können für die Rückverstromungskraftwerke, was die Gasleitungen angeht zum Beispiel und die Kavernennutzung. So, das heißt, es ist ein großes Brettspiel, wo man sehr viele Player bewegen muss und auch irgendwo optimiert, wie es am besten passt. Da kann die Systemanalyse einen Beitrag zu leisten. Ich tue mich da jetzt schwer, ihn da wirklich eine Hausnummer zu nennen.
Sie haben gerade über die Langzeitspeicherung und sehr, sehr große Mengen von Wasserstoff gesprochen und dass das in Salzkavernen dann stattfinden würde. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Diese Salzkavernen, wie sind die genau aufgebaut? Was braucht es da, dass das funktioniert? Was sind vielleicht auch noch Herausforderungen so für die Zukunft?
Salzkavernen, wie es schon sagt, hat irgendwie Salz ist im Spiel. Das heißt, wir brauchen halt einen Salzstock, der unterirdisch ist. Und den hat man über künstlich ausgehöhlt. Also man hat Wasser reingespült und kriegt dann Salzwasser raus und dadurch kriege ich einen künstlichen Hohlraum. den ich nutzen kann, den ich auch heute schon nutze, um zum Beispiel Erdöl zu lagern oder Erdgas zu lagern. Das ist ja auch viel diskutiert werden im öffentlichen Raum, die Erdgasspeicherung. Genau, und das macht man schon. Genau, und nur so mal eine Vorstellung zu geben, also die liegen so in 1000 Meter Tiefe. Und dann haben die ganz eine Höhe von 300 bis 500 Meter. Zum Vergleich dazu, der Eiffelturm hat eine Höhe von 300 Metern. Und dann kommt nochmal ein Radius dazu von 30 bis 40 Metern. Also sind gigantische Hohlräume, die man sich sehr schwer vorstellen kann. Genau, und da können wir halt Gas einlagern unter einem gewissen Druck. Das heißt aber auch, diese Kaverne muss immer einen Minimaldruck haben, dass es nicht einstürzt sozusagen. Also genau, und dann kann ich aber noch weiteres Gas hineinfüllen und das kann ich halt auch dann wieder entnehmen. So, das heißt, ich habe da halt einen Spielraum, mit dem ich da hantieren kann. Und vielleicht mal so ein Beispiel, was wir uns gerade angucken. Also wir haben ein Projekt, das nennt sich H2Cast, wo wir uns genau diese Herausforderung angucken, wo es auch Testkavernen geben wird, zwei Stück, und wo wir dann auch, um den zukünftigen Wasserstoffmarkt zu simulieren, von einer Kaverne in die andere das hin und her füllen werden, dadurch, dass der grüne Wasserstoff gerade noch begrenzt ist. Genau, so ein Speichervolumen jetzt, wie wir es uns gerade jetzt zum Beispiel anschauen, da könnte ich 190 Gigawattstunden Wasserstoff speichern und das entspricht ungefähr 600 Millionen E-Auto-Batterien.
Wie hoch ist denn der Druck in solchen Salzkavernen, wenn man da sozusagen die volle Menge an Wasserstoff reindrückt?
Genau, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, also wie dynamisch ich das auch fahren will. Genau, aber so von 40 Bar aufwärts bis 180 ist so, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Und dann kann ich natürlich, umso dynamischer ich fahre, umso kann ich natürlich nicht runtergehen bis 40 Bar, also sie quasi entleeren bei 40 Bar, sondern kann nur in dem oberen Bereich dann fahren. Genau. Aber das ist kavernenabhängig, also teilweise geht's, meine ich, auch bis 200 Bar.
Wie viele von diesen Salzkavernen haben wir denn in Deutschland? Und hat man dann hat man einfach so ein Leitungssystem, das dann dahin führt, oder wie?
Wenn man sich das anguckt von außen, dann habe ich da ein Rohr, was wirklich gefühlt aus dem Boden rauskommt, wo ich Armaturen dran habe, und dann weiter nach der Leitung halt noch Verdichterstationen habe, Aufreinigungsstationen, und halt das Ganze dann ans Gas, an die Gasinfrastruktur dann halt anschließe, also an weitere Gasleitungen. Natürlich muss ich da auch nochmal Druckstufen beachten, also da ist Vorkonditionierung natürlich notwendig. Genau, aber das haben wir halt im Erdgas jetzt auch schon. Also das ist eine Infrastruktur, die erprobt ist, wo es natürlich Herausforderungen gibt jetzt bei der Umstellung. Aber man kann da auch schon auf eine gewisse Infrastruktur zurückgreifen, was halt ein großer Vorteil ist.
Jetzt stellen wir uns vor, dort steht irgendwie ein Gaskraftwerk direkt an dieser Salzkaverne. Das könnte man natürlich theoretisch auch irgendwo anders hin platzieren, je nachdem, wie gut dieses neue Wasserstoffnetz irgendwie ausgebaut ist. Ist irgendwie logisch, dass die Konvertierung von Strom in Wasserstoff und rückwärts tatsächlich mit hohen Verlusten einhergeht. Wie hoch sind denn diese Verluste, wenn man tatsächlich den Wasserstoff zurück verstromt?
Sie sagten jetzt gerade Rückverstromungskraftwerk. Genau, das heißt, wir liegen insgesamt so zwischen 30% und 40%. Wir müssen uns halt immer überlegen, was ist die Alternative. Die Alternative wäre, wir regeln ab, nutzen die Energie gar nicht, die anfällt am Windpark oder am Solarpark. Und wenn es ganz doof läuft und wir haben eine Dunkelflaute, dann sitzen wir halt im Dunkeln. Genau, wir haben halt, wenn wir dekarbonisieren wollen, haben wir halt nicht den Vorteil, dass wir da einen großen Energiespeicher liegen haben oder unter der Erde haben, den wir einfach hochpumpen können in Form von Öl und nutzen können. Ne? Und das macht sich natürlich da bemerkbar, auch was die Kosten angeht. Aber gut, das müssen wir uns bewusst machen. Und es sind halt einfach andere Rahmenbedingungen, gegen die man dann vergleicht, ne? Im Vergleich zur fossilen Nutzung.
Wenn man das jetzt mal anderen Langzeitspeichertechnologien so gegenüberstellt, dieses Konzept oder diese Konzepte, was denken Sie, wo ist der Stellenwert so in Zukunft bei der Langzeitspeicherung bei Power2X?
Ja, also wir sehen, dass es einen sehr hohen Stellenwert haben wird, dadurch, dass es halt ein chemischer Energieträger ist und wir dadurch natürlich relativ flexibel sind, was wir danach daraus machen. Also wir können es halt für unterschiedliche Sektoren nutzen. Wir können auf der einen Seite sagen, wir nutzen es für die Stromerzeugung wieder im Fall, aber wir können es halt auch für Industrie oder für andere, für den Verkehrssektor halt nutzen. So, je nachdem, wo es halt sinnvoll ist einzusetzen. Genau, aber dadurch hat es halt eine hohe Flexibilität und dadurch hat auch in meinen Augen einen hohen Stellenwert.
Kommen wir mal zu thermischer Energiespeicherung. Frau Gutierrez, Sie forschen ja an der Carnot-Batterie. Das haben wir hier in diesem Podcast noch nie thematisiert. Das heißt, bitte erklären Sie erstmal, was ist das überhaupt für ein Konzept? Stellen Sie das mal ein bisschen vor, die Funktionsweise von dem Ganzen. Da gibt es ja drei Teile. Das wäre ganz gut, wenn Sie uns da mal einen Einblick geben erstmal.
Ja, genau. Also die sogenannte Carnot-Batterie speichert Strom in Form von Wärme und diese bei Bedarf wieder als Strom ausspeisen. Warum wird Strom in Wärme überhaupt umgewandelt? Also weil eigentlich diese Form von Speicherung ist viel einfacher und damit auch günstiger ist. Das kann entweder direkt über einen elektrischen Widerstand oder indirekt, sage ich immer, über eine Hochtemperatur-Wärmepumpe geschehen. Also entweder der elektrische Widerstand oder die Hochtemperatur-Wärmepumpe kann mit erneuerbaren Energien angetrieben werden. Bei Hochtemperatur-Wärmepumpen wird immer eine Niedertemperatur-Wärmequelle benötigt und die durch verschiedene thermodynamische Zyklen oder Prozesse, zum Beispiel wie Rankine- oder Brayton-Prozesse, in Hochtemperatur-Wärme umgewandelt wird. Die Hochtemperatur-thermische Energie wird dann in einem Wärmespeichersystem für mehrere Stunden oder mehrere Tage auch gespeichert und dann bei Bedarf durch eine Wärmekraftprozess wieder in elektrische Energie umgewandelt. Der Wärmekraftprozess basiert ebenfalls auch auf dem Rankine- oder Brayton-Prozess und gibt es auch alternativ eine dritte Möglichkeit, sagen wir mal, wo eigentlich alle die anderen Konzepte sind. Zum Beispiel Liquid Air Energy Storage wäre auch eine Art von Carnot-Batterie und basiert eigentlich auf anderen Prozessen. Im Gegenteil zu den Speichersystemen, die Herr Langnickel angesprochen hat, haben wir den Vorteil bei den Carnot-Batterien, dass es unabhängig von Ort man die umsetzen kann. Also wir brauchen keine Kavernen an sich, sondern können wir das überall installieren.
Jetzt fragen wir uns natürlich, wie effizient dieses Setup von Wärmepumpe und Energiespeicher, wahrscheinlich in einer Art Kessel, riesengroßen Kessel, so stelle ich mir das gerade vor. Wie effizient ist denn diese Technologie? Wie groß ist der Wirkungsgrad von diesen ersten Groß-Carnot-Batterien?
Ja, das ist eine sehr, sehr beliebte Frage, auf jeden Fall. Also der Roundtrip Efficiency von diesem ganzen System, von der Kombination von diesen drei Komponenten, kann theoretisch bis zum 70% erreichen. Aber wenn wir also uns nur auf den Strom-Input und Strom-Output konzentrieren. Wenn wir zum Beispiel auch noch die Kopplung von diesem System mit Fernwärme oder anderen Niedertemperaturprozessen in Betracht ziehen, dann könnte der Wirkungsgrad theoretisch noch höher als 70% sein. Aber da bisher hauptsächlich nur Pilotanlage getestet wurden oder installiert wurden, bleibt dieser Wert immer noch als theoretisch überall. Deswegen die Integration und auch die Betrieb von diesen drei Komponenten ist sehr, sehr anspruchsvoll.
Also wir kennen ja schon erste Konzepte, wo zum Beispiel Fernwärmedienstleister vor Ort eben auf große Wärmepumpen setzen. Da sagen Sie, das könnte man dann wiederum kombinieren, so entnehme ich das jetzt mal Ihren Worten. Da sprechen wir dann über Sektorenkopplung und das wäre dann ja noch mal effizienter als 70%. Das ist ja eigentlich konkurrenzfähig, würde ich mal behaupten, mit anderen Langzeitspeichern und sehr, sehr vielversprechend.
Ja, genau. Also die haben auf jeden Fall ziemlich viel Potenzial, diese Systeme. Aktuell gibt es verschiedene Pilotanlagen, die verschiedene Forschungszentren forschen, aber auch viele Startups, die unterwegs mit diesen Technologien sind. Und man kennt ja, hat schon mal von einigen gehört, zum Beispiel Malta-Konzept oder auch Energy Dome und so weiter. So, die sind sehr, sehr weit, denke ich.
Jetzt fragen wir uns natürlich, wir haben gerade über Salzkavernen gesprochen und Speicherung von riesigen Mengen. Wie skalierbar ist das denn mit der Carnot-Batterie? Also welche maximalen Speicherkapazitäten sehen Sie da so?
Also die Speicherkapazität wird immer begrenzt von den Wärmespeichersystemen, was eigentlich ziemlich frei ist. Also die Wärmespeichersysteme sind sehr günstig aktuell, weil je nachdem, welche thermodynamische Prozesse man nutzt, also wenn man zum Beispiel Brayton-Prozesse nutzt, dann braucht man einen sensiblen Speicher normalerweise für diese Batterien. Und sensibles Speicher bedeutet in der Regel, entweder speichert man Wärme in Flüssigsalzen, das, was man von Concentrated Solar Power man kennt, oder halt kann man auch Steine nutzen. Und in beiden Fällen sind die Speichermedien sehr, sehr günstig. Daher muss man nur den Platz haben und kann man so beliebig große Wärmespeicher bauen. Aber da muss man auch natürlich die Wärmeverlust in Betracht ziehen. Also wenn wir zum Beispiel für eine Woche Wärme bei 700 Grad oder halt 800 Grad speichern, musste man auch damit rechnen, dass ein gewisser Prozent von dieser Wärme verloren geht. Vorteil dabei ist auch, dass diese Komponenten in Vorkommerzialisierungsphase schon sind. Daher bleibt immer noch der Challenge dabei, die drei Komponenten zu kombinieren und betriebsfähig zu machen.
Jetzt mal aus dem Bauch heraus, was glauben Sie, wie lange das noch dauert, bis diese Carnot-Batterien großflächig und auch großformatig zum Einsatz kommen? Das klingt ja tatsächlich ganz gut.
Ja, aber wie immer, also das liegt nicht nur an der technologischen Entwicklung, sondern auch der politische Rahmen muss auch dazu passen. Also wir brauchen auch politische oder halt Gesetze, die solche Investitionen und Risiko unterstützen. Also in einem idealen Szenario könnte man sich vorstellen, dass in 5 oder vielleicht 10 Jahren schon diese Technologien in großer Skala in der Umsetzung kommen.
Sie haben vorhin von dem Kostenvorteil gesprochen. Haben Sie da vielleicht mal ein paar konkrete Zahlen? Was ist das so pro Kilowattstunde?
Ja, also wie gesagt, bisher gibt es nur Pilotanlagen, die installiert wurden. Es ist sehr schwierig, über konkrete Zahlen zu sprechen. Ich würde eher sagen, es gibt natürlich erzielte Werte, die man hat als Forscher oder auch als Startups. Also Ziel von allem ist natürlich, unter die 100 Euro pro Kilowattstunde zu kommen. Ich habe vor kurzem auch gelesen, Energy Dome hat schon eine Pilotanlage schon umgesetzt und ich meinte, die hat so 200 Dollar pro Kilowattstunde erreicht. Je mehr man dieses Komponent oder dieses ganze System standardisiert, desto mehr Potenzial hat man, diese Kosten zu senken.
Herr Langenkel, dann kommen wir nochmal zu einer anderen Technologie, und zwar Hubspeicherkraftwerken. Was steckt denn da für ein technisches Konzept dahinter?
Bei Hubspeicherkraftwerken wird elektrische Energie in potenzielle Energie umgewandelt, also in Lagerenergie. Das heißt, vereinfacht gesagt, ich hebe einen Gegenstand hoch und nutze dafür elektrische Energie, halte ihn da oben, und wenn ich halt wieder elektrische Energie haben möchte, dann lasse ich ihn sozusagen kontrolliert runterfallen und wandle dann dabei wieder die Bewegungsenergie in elektrische Energie um.
Jetzt gibt es da ganz viele ganz interessante Startups. Wir haben von Schweizer Kränen beispielsweise schon gelesen oder auch in der Wüste entstandenen großen Anlagen, die irgendwie größere Betonblocks mit einem Seilsystem hoch und wieder runter hieven. Welchen Wirkungsgrad haben denn grundsätzlich diese Systeme? Ist das vielversprechend jetzt auch wieder mit Blick auf die anderen Systeme?
Im Bereich Effizienz liegt das nach meinem Wissen nach so circa bei 80%. Und vielleicht, um da auch nochmal ein Beispiel zu geben, wenn wir jetzt 60 Kilowattstunden darin speichern, also mit so einem Konzept speichern wollen würden, was ja so, sagen wir mal, grob irgendeiner E-Auto-Batterie entspricht, und ich nehme dafür einen massiven Stahlblock von 6 Kubikmetern, dann müsste ich den so circa 500 Meter hochheben. So, das ist jetzt Stahl. Die Konzepte in der Schweiz, die nutzen nach meinem Wissen Beton. Das heißt, ich bräuchte dann nochmal einen größeren Betonstein als den Stahl, weil Beton eine geringere Dichte hat als Stahl.
Wie ist denn Ihre Bewertung von dem Ganzen? Also wird sich das durchsetzen? Wird das irgendeine Rolle spielen?
Es hängt davon ab, wie meine Rahmenbedingungen sind und was ich an andere Speichermöglichkeiten habe. Und aber dann könnte es sein, dass es in manchen Fällen halt sinnvoll ist zu nutzen. Der Vorteil ist halt, das System ist relativ einfach aufgebaut, wie man es jetzt auch an der Beschreibung gemerkt hat. Das ist natürlich ein Vorteil. So. Und je nach Situation kann das System vielleicht dann diesen Vorteil halt ausspielen im Vergleich zu chemischen Energieträgern oder elektrochemischen Konzepten.
Herzlichen Dank Ihnen beiden für das Gespräch und Ihre Expertise. Liebes Publikum, Ihre Gedanken zu dem Thema Langzeitspeicherung, schreiben Sie uns das gerne in die Kommentare und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Ciao, vielen Dank.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.